Hallo und herzlich.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen.
Dachel und Herz.
Meine Güte, das ist doch gar nicht so ein schweres Wort, herzlich.
Ja,
wie stolper ich jetzt darüber?
Es ist, vielleicht kann man auch sagen, Moinsen. Ja, man muss nicht herzlich sagen. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ja.
Wir freuen uns. Wir nehmen remote auf. Und ich glaube, also wir fallen uns ja, Thea und ich, wir fallen uns ja nie ins Wort. Ne?
Never,
also
ever.
Es ist uns, glaube ich, noch nie passiert.
Mm-mm.
Und jetzt passiert es, glaube ich, nur, weil Thea ist in Berlin,
yes,
mitten in Berlin. Und da ist ja, wie alle wissen, das Internet sehr, sehr schlecht.
Ist es wirklich? Meine Güte.
Und es ist etwas verzögert und ich glaube deswegen, seid gnädig mit uns. Eventuell fallen wir uns einmal mehr ins Wort als sonst, aber es ist dann ja auch nicht oft, weil sonst passiert es ja auch nicht.
Eben, also es ist ja so ungewöhnlich, dass ihr uns das dann auch verzeiht.
Richtig. Thea, was machst du in Berlin? Du musst ja gleich arbeiten, ne?
Wir haben weniger
vor der Arbeit.
Vor der Arbeit ist es sehr früh. Ich habe noch kaum gesprochen heute Morgen, deswegen ist meine Stimme auch so, wie sie ist. Ich bin in Berlin, weil die VEM, die Organisation, für die wir arbeiten, ja in mehreren Netzwerken ist, die Lobby- und Advocacy-Arbeit machen, also die sich für Menschenrechte in bestimmten Gebieten der Welt einsetzen. Und eines dieser Netzwerke ist das Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen. Und da ist die VEM eine der Trägerorganisationen und wir haben unsere Jahresklausur und deswegen bin ich hier in Berlin. Und ich bin in einem Hotel in der Nähe von der Bernauer Straße, wo die Berliner Mauer früher vorbei entlang ging. Und da war auch so ein Grenzübergang und da sind auch Menschen gestorben, sind auch Menschen ermordet worden, also an der Mauer. Hier wurde eine Kirche abgerissen, die musste weichen für die Mauer. Und eine meiner Kolleginnen, eine gemeinsame Freundin von uns, ihr Urgroßvater war dort Pfarrer in dieser Kirche. Und jetzt steht da so eine Gedenkkapelle.
Krass.
Und es ist ein total geschichtsträchtiger Ort einfach. Ich finde das sowieso, wenn man in Berlin so unterwegs ist. Ich bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen und ich finde trotzdem so deutsche Geschichte super, super spannend. Und auch diese ganze Zweiteilung Deutschland mit der Mauer und einem Pipapo, das habe ich ja alles nicht mitbekommen. Und finde das umso spannender. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch der Ort, wenn ich mich richtig erinnere, weißt du doch, dieser Pressekonferenz, wo dieser DDR-Funktionär gesagt hat, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Und dann sind die alle durch.
Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle, wo sie das alle mal das erste Mal durchgegangen sind und kein Schuss gefallen ist in dieser Nacht.
Krass. Das ist heute schon kaum vorstellbar, nein, es ist schon vorstellbar, dass sowas so friedlich auch abgelaufen ist.
Nach so einer langen Gewalt Zeitspanne dann auch. An diesem Abend war es dann doch, ist dann keine Gewalt.
Naja, und auch wenn ich mich heute so umschaue in unserer Gesellschaft, wo wir dann so zurückschauen in Deutschland und sagen, oh, hier, so friedlich war es und so kann es sein. Ja, so kann es sein. So wird es auch wieder irgendwann. Naja, also gab auch schlimmere Zeiten in Deutschland, aber das sind jetzt auch schwere Themen am frühen Morgen. Lass uns dieses Bild, wie die Leute friedlich dadurch, da wo du jetzt bist, aufeinander zugegangen sind. Schön. Aber Philippinen, weißt du, letzte Woche hatten wir ja kongolesische Gäste bei der VEM.
Ja.
Und dann hast du denen von den Philippinen erzählt. Und das war wieder so ein Moment, da saß ich neben dir und dachte, boah, die Thea, die weiß so viel. Also dann, doch wirklich, das war wirklich so.
Ich weiß nicht viel, ich erlebe viel. Ich habe das Privileg, diese Orte besuchen zu können und diese Menschen kennenzulernen. Und die sind krass drauf.
Und dann hast du so aus der Hüfte geschossen, einfach mal kurz erzählt, ohne ein Skript, und was du in den Philippinen im Februar gemacht hast. Und ich habe mich gefragt, haben wir eigentlich darüber hier auch mal geredet? Also du warst ja im Februar so super kurz in den Philippinen. Und dann hast du erzählt, und jetzt bist du ja wieder wegen der Philippinen auch in Berlin und so. Und deswegen dachte ich, das finde ich auch so spannend, wie du das erzählt hast, wie diese Anklageschrift verlesen worden ist des ehemaligen Diktators in den Philippinen, während du auf den Philippinen warst.
Ja.
Und ich finde das so krass, weil das so eine Geschichte ist, die ja so in unseren Nachrichten überhaupt nicht so vorkommt.
Ja, der steht in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof, ne?
Ja,
und
krass,
es wird
ist ja
nicht
nebenan
drüber gesprochen.
Mhm. Mhm.
Ja.
Sag mal kurz. Achso, Hüfte geschossen.
Rodrigo Duterte, der Diktator auf den Philippinen und hat in seinem sogenannten Krieg gegen die Drogen oder Drogenkrieg sind sehr viele, vor allem junge, arme Menschen zum Opfer gefallen. Razzien, außergerichtliche Tötungsaktionen. Und dafür steht er jetzt, er und andere stehen jetzt in Den Haag vor Gericht. Und als ich dort war, Ende Februar, war die Zeit, wo in Den Haag die Anklageschrift verlesen wurde. Und das war dann auch für die Angehörigen der Opfer auf den Philippinen eine sehr wichtige Angelegenheit. Und ich war dort, da gab es erstmal eine große Kundgebung, dann gab es eine riesige Messe, die Philippinen sind ja vor allem katholisch, eine riesige Messe, wo ein Bischof eine unglaublich politische Predigt gehalten hat. Sowas habe ich noch nie erlebt, auch in Europa nicht, dass jemand so regimekritisch und so offen und trotzdem so bei den Menschen und die Opfer so in den Mittelpunkt stellt, also auch so als Würdenträger und in dieser riesigen Kathedrale. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dann am nächsten Tag gab es dann an der Uni, an der Universität der Philippinen, in der juristischen Fakultät, die haben dann so ein riesiges Public Viewing veranstaltet für die Anklageverlesung. Und da waren dann auch Angehörige der Opfer da, zusammen mit Leuten aus der Zivilgesellschaft, also NGOs, rechtliche Beratungsorganisationen, also die Angehörigen beraten und sich da für sie einsetzen. Und es war auch ein riesiges Event. Und es fand ich einfach so spannend zu sehen, weil ich komme ja aus, also oder ich bin ja in Indonesien groß geworden und da geht man auch ganz anders so mit der Geschichte um. Hm. Und ist da auch, also zum Beispiel, da gab es auch Gewaltherrschaften, es gab Pogrome zum Beispiel gegen Kommunisten oder vermeintliche Kommunisten. Und da ist es 50 Jahre später immer noch unmöglich drüber, überhaupt öffentlich drüber zu sprechen. Und da dann zu sehen, dass es dort schon auch mittlerweile auch so aus den Lehren der Diktaturen der 80er Jahre, Marcos und so, irgendwie so gesellschaftlich ein ganz anderes Verständnis gibt von, wie wir in der Öffentlichkeit über Autokratie und unterdrückerische Herrschaft sprechen können und müssen und was da möglich ist und was da auch gesetzlich ist das auch ganz anders geregelt in den Philippinen, was Meinungsfreiheit und so weiter betrifft. Aber es ist natürlich vor allem auf Papier, also die Realität ist immer noch ganz anders und da ist längst noch nicht das erreicht, was eigentlich so auf dem Papier angedacht ist, aber ja, fand ich sehr beeindruckend.
Ja, das finde ich echt nochmal krass, auch sowas zu hören, weil es wirklich ja außerhalb unserer täglichen News sind, die wir mitkriegen.
Mhm. Und deswegen sind solche Netzwerke wie das AMP so unglaublich wichtig, ne? Weil sie halt diese Themen, die hier nicht so in den Medien sind, wir hören viel über Ukraine, wir hören viel über Gaza und andere Konflikte, die an anderen Orten der Welt sind, kommen einfach nicht vor in unserem Bewusstsein. Und dort sind aber unsere Mitgliedskirchen. Mhm. Und die machen diese Arbeit. Und deswegen ist das sozusagen auch der Auftrag von uns als Gemeinschaft, da zu sagen, okay, wir geben diesen Menschen dann auch eine Stimme. Nein, wir geben ihnen nicht eine Stimme, sie haben eine Stimme, sondern wir sorgen dafür, das Miteinander dafür, dass diese Stimmen gehört werden.
Das ist schon wieder so interessant, ne? Wie du das gerade sagst, das sagen ja andere, ja, einfach so.
Wir geben ihnen eine Stimme. Das
ist so ein Slogan, der auf so Plakaten ist, der auch in uns total drin ist.
Und voll drin.
Wir und es ist durch die Arbeit bei der VEM ja auch, falsch.
Super, aber andere
merken
eigentlich
auch gar nicht. Merken noch gar nicht, dass es falsch ist. So. Wo du jetzt gerade so darüber redest, über Philippinen, lass uns kurz nach Afrika reisen.
Okay.
Denn auch da gibt's ja was jetzt tatsächlich schon, was ich auch bei der Zeit gab's einen Artikel und so, was ein bisschen schon in die Medien gekommen ist. Weil es passt ja auch schön in das stereotypische Narrativ, in Afrika sind alle krank und arm. Ja. Und trotzdem ist es etwas, was noch mehr in den Medien.
Und Demokratie können die auch nicht.
Genau. Und zwar über Ebola wollte ich kurz reden.
Ja.
Und das ist aber auch total interessant, weil Es gab doch diesen, auf diesem Kreuzfahrtschiff, Gran Canaria oder so, irgendein Ausbruch von irgendeiner Krankheit, ne?
Zika, Hantavirus.
Ja, genau. Und da wurde ja ein riesen Ballon draus gemacht, was auch wirklich schlimm ist, da sind Menschen gestorben, aber so im Schnitt, glaube ich, weniger als jetzt in den letzten Wochen an Ebola in verschiedenen afrikanischen Ländern. Und vor allem sind unsere Mitgliedskirchen im Kongo auch betroffen von den Ebola-Ausbrüchen. Und das finde ich auch nochmal so interessant, weil Ebola, es ist immer schwierig, sowas miteinander zu vergleichen. Ja, ich sage das jetzt sehr zaghaft, ja. Aber mir geht es auch nur darum, wie das in der Presse war, ja. Dieser Hantavirus war total groß in der Presse. Da ging es um weiße, zum Teil auch europäische Menschen, ich glaube zum Großteil. Und da wurde halt ein riesen Ding draus gemacht. Und aus Ebola, ja, es gab jetzt auch Zeitartikel und so dazu. Aber da sind halt, also es gibt im Moment, laut WHO-Berichten für April und Mai, wurden mehr als 575 Verdachtsfälle registriert. Darunter 148 Todesfälle und 51 bestätigte Infektionen. Ja, das ist ja, und das ist eine Krankheit, die breitet sich aus. Das ist so, das ist einfach krass, wie schnell die sich ausbreitet.
Ja.
Und auch, wie sehr es auch an Medikamenten fehlt, an Impfstoffe und so weiter, ja. Und finde ich nochmal so krass. Naja, und jedenfalls gestern ging von der VEM eine Pressemitteilung raus, dass die CBCA, auch gerade unsere Mitgliedskirche im Ostkongo, Notfallpläne entwickelt, weil da besonders auch Städte betroffen sind, wie Bukavu zum Beispiel und Goma, zwei Städte, in denen ich auch schon mal war. Das war für mich auch damals die krasseste Dienstreise, glaube ich, so, die ich hatte, weil es ja auch Bürgerkriegsgebiet, und auch der Bürgerkrieg hat ja in den letzten Jahren auch wieder nochmal zugenommen, und die Menschen sind sowieso so bedroht. Dann ist der Kongo sowieso so ein Land, was von Belgien beherrscht wurde und eine krasse Kolonialgeschichte hat. Und dann gerade so in Goma siehst du überall die schwarze Lava, weil da auch der Vulkan ja ist, der ausgebrochen ist. Und die ganzen Straßen sind schwarz und dunkel. Also, und dann diese ganzen, damals, als ich noch da war, die ganzen Blauhelmtruppen und so. Also das war, das ist wirklich, wo ich manchmal so denke, boah, Gott im Himmel, ey, dass Menschen da geboren werden und aufgewachsen werden, ne? Und ich habe so so wunderbare Menschen auch kennengelernt, die nicht aufgeben, für die Situation da zu kämpfen, die aus ihrem Glauben heraus da sich kümmern und machen und tun und so, ne? Und eine unserer engsten Kolleginnen, Christine, die bei uns im Regionalbüro arbeitet in Dar es Salaam, mit der war ich ja letztes Jahr in Kapstadt, und wir haben uns so unsere Lebensgeschichten erzählt. Und das war einfach so krass auch, weil es gab schon dann auch, weißt du, ihre Mutter ist gestorben und meine Mutter ist gestorben. Es gab auch viel so Verbindung, und das war ja auch Ziel des Ganzen, als wir da in Kapstadt waren beim Center for Healing of Memories. Aber es war auch da nochmal krass, es gibt viel Verbindendes, und dann ist ihre Situation im Ostkongo einfach auch so komplett anders als meine im Ruhrgebiet. Mhm. Und trotzdem gibt's Verbindendes. Aber was ich sagen wollte, ich fand schon wieder krass zu lesen, was unsere Mitgliedskirche im Ostkongo da einfach rockt wieder, also an und auch rocken muss. Und wir machen ja selten hier Spendenaufrufe. Ich mache es jetzt einfach mal, steht auch, haben wir nicht geplant, aber jetzt gerade, wo ich so im Reden bin, denke ich mir, das ist echt eine gute Sache. Wenn ihr mal spenden wollt, wenn ihr was tun wollt, dann spendet dafür, ihr findet das auf unserer Webseite. Wir verlinken das in den Shownotes. Der Kongo ist für mich wirklich, gerade auch wenn ich mich so viel mit Rassismus und Kolonialgeschichte auseinandersetze, ist der Kongo einfach ein krasses Land, also wo einfach so viel passiert ist. Und da finde ich, wollte ich irgendwie, als du gerade auf den Philippinen warst, dachte ich mir, jetzt müssen wir noch kurz in den Kongo reisen. Von Berlin auf die Philippinen, über Manila nach Goma und zurück ins Ruhrgebiet. Jetzt brauche ich meine Auflockerungsfrage hier, um die Schwere am Morgen nicht zu drücken. Und ich habe mir überlegt, ich bringe jetzt öfter so Einstiegsfragen mit, ne? Ich habe ja so Journaling-Bücher, sage ich ja so, ne?
Tagebuch schreiben.
Journaling. Du musst eigentlich darüber wieder
Du mit deinen Trendbegriffen.
Okay,
Tagebuch schreiben.
Ich habe ja gelernt, dass es Journaling heißt.
Richtig. Das heißt noch nicht mal Journaling.
Du bist noch nicht ganz wach, du lachst noch nicht über mein Englisch.
Ja, ich lasse das jetzt mal. Das ist ein Riesenfeld, wenn wir da erstmal anfangen, hör mal.
Jedenfalls habe ich eine Frage mitgebracht, ne? Mhm. Wir haben ja früher auch unseren, damals, als wir noch zweimal im Monat aufgenommen haben, weißt du, da haben wir unseren GästInnen öfter so Fragen gestellt, also die drei Dinge, okay.
Zu Icebreaker, ja.
Wir können ja nicht jedes Mal drei Dinge erzählen, also meine Geschichten, die sind natürlich immer gut. Die eine vor allem.
Muss ich jetzt mir was ausdenken, Fun Facts. Ausgedachte Fun Facts.
Yes. So, also, halt dich fest. Und ihr, liebe HörerInnen, ihr könnt auch mitdenken, ja? Und ihr könnt es das auch auf Insta schreiben, ne? Vielleicht machen wir so einen Fragesticker dazu. Finde ich schön. Wir machen Fragesticker dazu. Also, mit der Frage, aufgepasst, welches Kompliment wünschst du dir zu hören?
Komplimente und ich, wir sind ja so eine Sache, ne? Das weißt du auch.
Ja, deswegen also finde ich die Frage so gut.
Ist eine gute Frage für mich, weil es ein sehr komplexes Feld. Ich liebe Komplimente. Erstmal das vorab, ja.
Aber du hast immer eine Ausrede, warum es doch nicht so gut ist.
Genau, also ich liebe Komplimente, aber ich kann sie ganz, ganz schlecht annehmen. Und das finde ich dann auch wieder doof, weil ich will dann den Leuten auch nicht das Gefühl geben, dass es jetzt doof war, dass sie mir ein Kompliment gemacht haben. Also ich... Das fühle ich mich dann auch immer wieder so schlecht und dann sage ich lieber, okay, danke. Und dann fühle ich mich aber auch wieder schlecht, weil das irgendwie auch nicht wahrhaftig ist. Naja, egal.
Wahrhaftig? Ist auch so ein christlicher Begriff, oder?
Wie sagt man denn truthful?
Ist wahrhaftig auferstanden.
Wie sagt man denn truthful?
Ja, weiß ich gar nicht. Aber es ist so dieses, er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, okay. Ich bin halt Pfarrerskind, weißt du? Ich kann nicht
Doppelte.
Anders. Ist meine Sprache so.
Okay,
doppelte Pfarrerstochter.
Komplimente.
Nein, genau. Also nee, die müssen noch nicht mal wahrhaftig sein. Ihr könnt mich auch anlügen, wirklich. Also wenn das Kompliment gut ist, dann muss es noch nicht mal wahr sein.
Merkst
wirklich,
du das
ohne
nicht?
Scheiß, lügt mich an.
Merkst du das nicht?
Wenn es gut gespielt ist, nicht, nö.
Okay.
Nö. Ich glaube es ja eh nicht. Ist ja egal, ob es wahr ist oder nicht. Ich glaube es ja eh nicht. Dann kannst du auch lügen. So, dann sei halt kreativ. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Antwort auf diese Frage aus meiner Sicht. Also das Kompliment sollte so ein bisschen nischig und vielleicht ein bisschen nerdig sein. Also ich hatte vor einiger Zeit ein Kompliment von einem ehemaligen Herrenausstatter. Der hat mir gesagt, er hat den Podcast gehört und da war eine neben ihm, die hat gesagt, ich hätte eine Stimme wie Samt. Und dann hat er gesagt, hey, du hast eine Stimme wie Vicuña-Wolle. Und das muss ich erstmal googeln.
Ach, du musst es auch googeln, das beruhigt mich.
Genau, kennt auch keiner. Vicuña.
Ich dachte, ich mache hier wieder die Rolle von der, die nichts weiß.
Nee, ich wusste es auch nicht. Vicuña, das ist irgend so eine Lama-Sorte oder irgend so ein Alpaka in Lateinamerika, irgendwo in so einer kleinen Region in Peru. Und die haben so eine extrem feine Wolle. Und das ist die seltenste und teuerste Naturfaser der Welt. Also es gibt nur so ein paar ganz, ganz wenige extreme Luxusmarken, die daraus irgendwie Pullis oder sowas machen. Und die ist extrem fein, diese Wolle. Mhm. Und halt, kannst du die nicht leisten. Also das ist nicht so wie Kaschmir oder so, wo jeder...
Kann ich mir auch nicht leisten.
Kann sich auch nicht viele leisten, aber das ist noch so ein bisschen mehr so accessible. Und Vicuña, das gibt, also das hast du noch nie auch nur gefühlt so.
Okay, jetzt stelle ich mir aber Wolle als Ton vor. Ist das ein schöner Ton? Wolle?
Du klingst wie Wolle, Schätzlein. Es ging um dieses weiche. Nee, aber du kannst es nicht vergleichen mit einem Wollpulli, den du hier irgendwie bei C&A kaufst. Das ist Vicuña-Wolle. Das ist samtiger als Samt. Angeblich.
Und das war sagen, so eine. Hast du sie jetzt mal angefasst? Es klang schon so. Du
nein!
Hast gegoogelt,
du kommst da nicht dran. Du kommst da nicht dran. Es ist so selten. Und das ist ein gutes Kompliment.
Okay.
Okay, und du?
Ja.
Das habe ich viel zu lange geredet über diese eine Frage.
Nee, die Vicuña-Wolle, die haben wir jetzt alle vor Augen. Ich mag es, wenn Leute mir nach Workshops oder Lesungen oder Vorträgen oder so sagen, dass ohne dass sie wissen, dass ich bei Phoenix bin, dass sie mir sagen hinterher, wow, das, was du gesagt hast und wie du geredet hast, das erinnert mich total an Phoenix. Das ist so ein Verein und dann erklären sie mir das. Das Schönste, das war mal, das war wirklich das Schönste. Das Schönste war mal, ich war mal in, ich glaube, es war Siegen und hatte eine Lesung. Und da kam hinterher eine ältere Person zu mir und sagte, ich habe Ihnen so zugehört bei der Lesung und wissen Sie was? Anfang der 90er Jahre habe ich ein Antirassismus-Training bei Austin Peter Brandt gemacht und das hat wirklich mein ganzes Leben und meine Denkweise verändert zum Thema. Und als ich Sie so sprechen gehört habe, und die kannte die Verbindung nicht, ne? Also die hört auch keinen Podcast und so, ne? Deswegen können wir drüber reden. Als ich Sie so sprechen gehört habe, da kam die Erinnerung von vor, weiß ich nicht, über 30 Jahren hoch und ich musste so an Austin Peter Brandt denken und an Phoenix und an dieses Training damals. Sie sind da wirklich sehr ähnlich und sowas höre ich sehr selten und oh, das ging runter wie Öl, nicht wie Alpaka-Wolle.
Sehr
das
schön.
War schön. Das war richtig schön, weil Phoenix ja auch wirklich, habt ihr ja auch schon viele Leute hier von Phoenix in unserem Podcast gehört, nochmal so eine ganz andere, sanftere, eine weichere Haltung hat und trotzdem eine Klarheit hat, ne? Als viele Antirassismus-Kurse, die ich sonst so kenne und erlebe. Und das ist einfach schön, dass man mir das vielleicht ein bisschen anmerkt. Genau, ja, das finde ich richtig schön. Und jetzt, wenn ich genau sage, ich habe ja am Wochenende in Hamburg mit Austin Empowerment Training gemacht, ne?
Ja.
Und dann hat Austin gesagt, das neue Füllwort bei jungen Menschen ist genau.
Ja.
Und
ich sage das auch viel zu oft, das nervt mich.
Dann haben total viele Menschen so darauf geachtet und ich dann auch das ganze Wochenende. Wie oft? Und es geht nicht raus, dieses genau, dieses Füllwort. Und es passt einfach ja meistens nie. Es ist einfach so, genau, so.
Ja, genau.
Und früher war es mal oder irgendwie so.
Quasi. Ich sag so oft quasi. Oder sozusagen. Ja. Ich sag ganz oft sozusagen.
Das ist auch cool geschrieben, finde ich, sozusagen.
Sozusagen.
Das ist so ein langes Wort mit so vielen sozusagen. S,
aber
Z
du kannst es
so.
in drei Silben machen, sozusagen.
Sozusagen.
Musst du noch nicht mal das zu, einfach sozusagen. Weiß man sofort, was du meintest.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube ja, es gibt ja viele Podcasts, die machen Sommerpause, ne? Und wir machen ja keine
Das lehnst du ja kategorisch ab. Jedes Mal, genau. Wenn ich das anbringe, so als, hey, könnten wir vielleicht auch mal eine Pause machen?
Und dieses Jahr
nee,
hast es ja
machen wir nicht.
Dieses Jahr hast du es ja noch gar nicht angebracht. Vielleicht
ja, ich traue
so,
mich schon gar nicht mehr.
Richtig, weil ich schüchter dich ja so ein.
Genau. Du bist so diktatorisch in diesen Sachen.
Ist gut, dass du Menschenrechtsarbeit machst und ich mit Diktatoren.
Mit Diktatoren kann ich umgehen. Sarah Wetscherer ist eine ganz andere Nummer.
Diktatorinnen, die da so reinkommen. Und deswegen wollte ich jetzt so präventiv auch diesen Druck schon mal erhöhen, damit
Danke.
Du mir nicht wieder kommst mit Sommerpause. Ne? Und zwar habe ich mir...
Diese faule Socke will mir wieder Sommerpause machen.
Nee, du magst einfach nicht mit mir sprechen, das hat ja nichts mit faulen Socke zu tun. Das ist ja schön, was wir hier tun. Aber
du machst so 6 Wochen Urlaub.
Ja, und dann nehme ich Podcast deswegen auf. Also wir machen ja auch zusammen Urlaub diesen Sommer in Spanien. Wir nehmen ja auch aus Spanien aus. Also dazu habe ich dich ja schon belabert gehabt, ne, dass wir in Spanien podcasten. Auch.
Ja.
Also ihr hört, unsere lieben HörerInnen, ihr seid uns wirklich so viel wert. Wir nehmen euch mit nach Spanien. Das ist auch nochmal, ne, so. Und das war für Thea zum Beispiel gar kein Ding, dass wir gesagt haben, das war kein Ding für dich, dass ich gesagt habe, komm, lass uns in Spanien, da warst du gleich on fire.
Total.
Jedenfalls Sommerpause, ja. Ich will jedes Jahr durchmachen und du willst Sommerpause machen. Jetzt haben wir ja auch viele Gespräche in petto schon mal aufgenommen gehabt. Also die spucken wir dann ja auch im Sommer aus. Wir nehmen dann vielleicht nicht jede Woche auf, sondern so wie letzte Woche mit Mandy Mang da haben wir noch so ein paar tolle Gespräche mit tollen GästInnen, die kommen dann auch im Sommer. Aber was ich sagen wollte, ist, dass viele andere Podcasts, die schwinden jetzt so langsam in die Sommerpause rein, ne? Und dann haben die Leute ja nichts. Also wenn jetzt meine Podcasts auch aufhören und Sommerpause machen, was sie Gott sei Dank auch nicht tun, dann brauche ich ja irgendwie so einen Ersatzpodcast, wo ich dann mal reinhöre. Und dann kommen die Leute zu uns, ne?
Mhm.
Und dann hören die, wow, krass. Die machen so eine gute Stimmung und so eine gute Laune und das morgens schon um 7:30. Wie krass sind die denn? Die Thea sitzt in Berlin und muss gleich arbeiten. Die Sarah sitzt zu Hause und trinkt Kaffee, macht ja sonst nichts, aber steht trotzdem um 7:30 auf und macht Podcast Und die haben so eine gute Stimmung und schaffen es einfach auch, so schwere Themen. Gerade waren wir noch auf den Philippinen und im Kongo und jetzt lachen wir wieder. Und so, also das ist ja auch eine Haltung, die unser Lachen ist absichtlich, Leute. Wir lachen nicht über manches, aber irgendeine schwarze Frau hat mal im Empowerment-Training gesagt, wenn wir nicht lachen würden, müssen wir weinen. Und das fand ich so einen starken Satz, weil Humor und Lachen ja auch die Schwere leichter werden lässt, ohne dass wir die Schwere dahinter nicht auch ernst nehmen würden. So, jedenfalls musste ich das jetzt nochmal zum Lachen kurz sagen. Jedenfalls, die kommen dann zu uns und dann bleiben die hängen. Wir haben ja jetzt schon geschafft, dass wir im Mai, wir haben doppelt so oft aufgenommen, also doppelt so oft veröffentlicht. Und dann würde man ja denken, okay, dann haben wir jetzt doppelt so viele HörerInnen. Aber Leute, wir haben dreimal so viele HörerInnen im Jahr. Das ist so krass und das ist so schön und das ist einfach so toll, dass ihr da seid. Und dass das jetzt auch nochmal über Instagram und so einfach, ich meine, krass, oder? Was da mit unserem Johannes Hartl passiert ist. Unserem.
Oh Gott. We don't claim him. Ja, da war ich auch ein bisschen überwältigt zunächst. Du kennst es ja von deinem Kanal oder von deinem Instagram-Account, dass du so ein paar Reels hast, die dann so explodieren. Und jetzt war es plötzlich auf unserem gemeinsamen Account und da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, wann wir antworten, wann wir in ein Gespräch gehen, wann wir eher blockieren und löschen, wann wir eher ignorieren. Und das war auch nochmal eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber auch sehr spannend und sehr schön zu sehen, dass unsere Community da auch rege mitdiskutiert hat. Mhm. Also das war nicht so wir gegen die Trolls, sondern, und es waren ja nicht nur Trolls, also es waren auch echt Leute, die einfach ernsthafte Fragen hatten, die vielleicht nicht unserer Meinung waren, aber das auf eine sehr respektvolle, wertschätzende Art und Weise geäußert haben. Aber es gab halt eben auch die Trolls und da fand ich es ganz schön, dass wir auch so, dass die Community uns da auch zur Seite gestanden ist und da auch mit diskutiert hat.
Das muss ich auch echt nochmal sagen, ein großes Dankeschön an euch. Das ist, mir geht's auf dem Stachel und Herz Account auch so gut, weil A, weiß ich bin nicht alleine, also du und Julian, ihr seid da, aber auch die ganze Community ist so da und das ist einfach nochmal für mich auch, wenn ich da auf Instagram gehe, ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich so alleine in meinen Account reingehe. Ich gehe viel lieber auf unseren Instagram-Account, weil ich da manchmal, dann gehe ich so da drauf und dann sehe ich, Thea hat dann auch schon geantwortet und hat irgendwie was gemacht und so und wow, Julian hat hier ein Reel gepostet und so. Also das ist so, das läuft. Und auch wenn Resonanz kommt, dann läuft's auch. Und ich bin nicht so alleine verantwortlich. Das ist so schön. Und das ist nochmal auch für mich, die jetzt ein paar Jahre alleine als Mojomi da unterwegs ist, was ich immer noch sehr mag, ne? Aber das ist an vielen Stellen einfach auch echt befreiend, weil du weißt ja auch, wie viel Druck so im Hintergrund auf mich da auch manchmal bei Instagram lastete und wie ich mich auch zum Teil rausgezogen habe und so. Und ja, und das ist einfach richtig, richtig schön und das ist schön wegen dir, meine liebe Freundin und Schwester, aber auch wegen euch und das ist einfach schön und da wollten wir ein Danke da lassen, dass ihr da dabei seid und dabei bleibt und da seid und das ist so, weißt du, für die Leute ist das irgendwie nur so ein Klick, mal so ein Herz da zu lassen oder was zu teilen oder so was zu kommentieren, uns zu folgen da mit einem neuen Account und uns da auch zu vertrauen, dass wir da irgendwie was Gutes machen. Und für uns bedeutet das einfach richtig, richtig viel. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch. So,
kommen wir zum Stachel.
Yes.
Der Stachel der Woche.
Also bei Johannes Hartl, da waren wir ja gerade, musste ich auch an die CDU denken. Ich weiß gar nicht.
Komisch, dass du diesen Zusammenhang herstellst.
Ich auch nicht. jedenfalls, die CDU hat eine Broschüre rausgebracht, die BürgerInnen für Demokratie sensibilisieren soll und vor der Menschenfeindlichkeit der AfD warnen soll. Das ist ja erstmal gut, ne?
Klingt also erstmal gut.
Muss man ja auch mal sagen, ne? Wollen ja nicht jetzt nur so ein Nee, machen wir sowieso nicht, ne? Also,
und nur negativ reden? Nö.
Nee, nicht, dass der Vorwurf auch kommt, wir sind parteipolitisch und so. Das kommt ja auch häufig. Wenn man zu politisch redet, dann darf man auch nicht parteipolitisch sein. Oder man ist nur politisch und ist eigentlich gar nicht parteipolitisch. Und dann kriegt man den Vorwurf, man ist parteipolitisch. Naja, so. Machst du falsch, ne? Warte, machst du falsch, sagst du bei uns im Pod. So, jedenfalls, da haben die ja erstmal nichts falsch gemacht, ne? Aber gleichzeitig ist es sehr interessant zu sehen, dass ein paar zentrale Felder echter rechter Mobilisierung einfach schlichtweg in dieser Broschüre überhaupt nicht vorkommen. Ja, zum Beispiel, und da bin ich bei unserem Bruder Johannes, Antifeminismus, kein Wort darüber. Queerfeindlichkeit, kein Wort darüber. Ganz besonders Transfeindlichkeit. Überhaupt nicht erwähnt. Und da denke ich mir, meine lieben CDU-Menschen, das ist doch kein Versehen. Das ist doch nicht nur, ups, oh, ah ja, diese Themen gibt's auch noch. Ja, das sind ja große Themen in dieser ganzen, zu dem ganzen Thema, ja. Und da steckt so eine krasse ideologische Botschaft drin, wessen würde Konservative bereit sind zu schützen, und wessen eben nicht. Und da nicht alle Konservativen. Oh Gott, ich bin so, ich habe Dinge ausgesprochen. Da muss ich
der Konservative an sich. Ja, nein. Nee, aber es stimmt. Ne? Also das ist schon bezeichnend und es ist schon sehr klar zu sehen, es gibt so dieses Wir gegen Rechtsextremismus. Also da ist so dieses Wir gegen ihr oder Wir gegen die. Aber da werden bestimmte Gruppen einfach nicht mitgemeint und nicht mitgedacht, die aber vom Rechtsextremismus zur Zielscheibe gemacht werden. Mhm. Und das, das reproduziert quasi dieselbe, das habe ich schon wieder quasi gesagt, jetzt gucke ich voll auf meine Füllwörter, reproduziert diese Hierarchie, gegen die man vermeintlich antritt oder gegen die man behauptet zu sein. Weil die AfD, die benennt das nicht als solches, aber die ist ja sehr klar antifeministisch, queerfeindlich. Mhm. Aber das dann bewusst rauszuhalten, obwohl die AfD da so offen drüber spricht und so vocal ist, ist dann wiederum sehr bezeichnend, dass man genau diese Leute dann nicht mitbedenkt.
Und das geht ja auch so weit, dass Alice Weidel, die ist ja lesbisch, aber die ist ja nicht queer, ne? Das finde ich so witzig, sich immer noch so, ach herrlich, wie man sich so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Mhm. Ja, und das erinnert mich auch so ein bisschen, wir haben... Also erstmal Happy Pride Month, ne? Es ist Juni, weil du gerade Transfeindlichkeit gesagt hast. Also ein total wichtiger Monat, nochmal auf diese Themen hinzuweisen, die mit queeren Menschen zu tun haben oder mit denen queeren Menschen zu tun haben. Und es hat mich ein bisschen erinnert an unser Gespräch vor einigen Wochen. Da waren wir auch bei Phoenix, da waren wir bei der Gesamttagung und haben ein Freund von uns hat uns erzählt und uns gezeigt, dass er in der Türkei war, um seinen Haaransatz machen, also Haarimplantate machen zu lassen. Mhm. Du erinnerst dich.
Ja, und ein Cis-Mann, ne? Also
ein Cis-Mann. Ja, Moment. Hetero-Cis-Mann. Ich komme noch zu dem Zusammenhang.
Geil, jetzt hast du aber schon erwähnt, dass der aus dem Phoenix-Kontext ist, ein Freund von uns. Jetzt kann man auch fast den Namen sagen, aber ich glaube nicht, dass
er das ist. Nee, das haben wir jetzt nicht abgeklärt. Er geht sehr offen damit um und es sieht auch einfach richtig gut aus.
Es sieht richtig gut aus.
Und er hat auch gesagt, wie sehr er sich freut darüber, dass er sich getraut hat. Also, dass es schon auch so eine Hemmschwelle war, weil das ist ja auch, glaube ich, ziemlich schambehaftet für viele Männer. Männer reden da nicht so drüber, dass irgendwann diese Entscheidung kommt, rasieren oder Implantate oder so.
Und er redet sagt ja auch viel darüber.
Genau, also aber
unser Podcast, Julian, er ist ja für Rasieren und der rasiert ja auch.
Ja, ja. Und das sieht auch gut aus. Also ich will jetzt gar nicht sagen, was jetzt das Richtige ist oder so, sondern unser Freund.
Sagen, jetzt wo du gerade das sagst, das sieht auch gut aus. Das war so lustig, weil wir waren ja in einem Phoenix-Kontext und da sind wir auch alle sehr achtsam miteinander und so. Und haben ja gelernt, dass wir keine Körper kommentieren, auch nicht im positiven Sinne, weil wenn du Menschen dann im positiven Sinne die Körper kommentierst, also das meine ich wirklich ernst, ich tue es trotzdem, aber naja, so sind wir halt alle auch fehlerhaft und sind nicht perfekt. Und mir darf man, ach so, ein gutes Kompliment an mich ist übrigens auch, man kann sagen, ich habe tolle Haare. Seitdem ich Antirassismus mache, meinen Menschen ja.
Haben Leute so Hemmungen,
sagen,
ja.
Ja, so, oh nee, darf ich nicht sagen, so, Leute, sag mir das, was für wunderschöne Locken ich habe. Ich meine, ich tue ja auch einiges dafür, ja?
Ja, vor allem, man kann auch Komplimente machen, ohne direkt in die Haare zu fassen, ne? Ja. Kann auch einfach sagen, dass es schön ist.
Willst du mal anfassen? Fühlt sich an wie, wie heißt die Wolle?
Vicuña-Wolle.
Nein, fühlt sich nicht so an. Ihr werdet es nie rausfinden, wie sich meine Haare anfühlen, weil hey, letztens bei einer Lesung hat mir eine Frau wollte mir reinfassen, ne? Mich ja wegge... Naja, ich drifte ab. Jedenfalls finde ich das nochmal so interessant, dass dann auch, also ich sehe den Punkt darin, dass man Körper weder positiv noch negativ kommentiert, weil wenn du Menschen, wenn ich dir jetzt heute Morgen sage, boah, Thea, deine Haare sehen total Hammer aus heute und morgen sage ich das nicht, fragst du dich morgen vielleicht, sehen meine Haare scheiße aus. Mhm. So, also ich verstehe den Punkt
und das
schon.
Frage ich mich.
Und du tust das ja tatsächlich, genau. Deswegen sage ich dir jeden Morgen ja, wie fantastisch das ist. Das habe ich dir ja schon gesagt, wie gut
also,
du
heute auch, ja, und das
jedenfalls sehe ich den Punkt darin, ja. Und dann war das einfach so witzig, wie, weil das war dann nachts auf so einem Tag.
Es war ein bisschen enthemmt dann auch irgendwann.
Hatten viel Zucker gegessen und so und waren einfach lustig miteinander. Dann war das so, dann haben wir Körper kommentiert und es war einfach so witzig.
Auf Einladung.
Auf Einladung, genau, weil Leute dann
ganz
wollten,
wichtig. Ja.
Sag mal jetzt.
Sag doch auch mal was dazu.
Haarsatz? Und ich habe ja auch Probleme mit meinem Haarsatz, weil ich habe ja so ein Babyflaum, ne?
Also wenn ich Haare offen habe, ich habe ja so eine nicht? Extrem hohe Stirn, das
ja, aber du hast so einen fantastischen Haaransatz, der ist einfach so akkurat und mein Haaransatz ist einfach, der sieht aus wie bei Neugeborenen. Also nichts an mir sieht mehr aus wie bei Neugeborenen, außer dieser Flaum an meinem Kopf da oben. So, jedenfalls haben wir dann ja genau so miteinander geredet und haben auch die anderen eingeladen, uns auch zu kommentieren.
Ja.
Und dann es war einfach nur extrem witzig. Ich muss immer noch so lachen, wenn ich daran denke, weil es einfach so, ja, es war herrlich und es war trotzdem wertschätzend. Und am nächsten Morgen hatten wir uns immer noch alle lieb. Das war einfach schön. Mhm. Ja, aber du wolltest jetzt nach Istanbul
also,
reisen.
Also, dieser Hetero-Cis-Mann hat... ist total glücklich über diese Entscheidung, die er getroffen hat. Es war super gut für sein Selbstbewusstsein. Er fühlt sich richtig wohl in seiner Haut mit dieser Entscheidung und mit dem Ergebnis.
Und er hat auch schon drei Freunde geworben, die das auch gemacht haben.
Genau. Und dann haben wir uns ein bisschen weiter auch zu zweit darüber unterhalten. Und dann habe ich irgendwann diesen Begriff Gender Affirming Care gedroppt. Mhm. Und kennt man vielleicht im Deutschen nicht so, kann man vielleicht am ehesten übersetzen mit transaffirmative Medizin oder geschlechtsangleichende Versorgung. Also bezeichnet quasi alle, das habe ich schon wieder quasi gesagt, Maßnahmen, die trans- und nicht-binäre Menschen dabei zu unterstützen, ihren Körper und ihr Leben mit ihrer Geschlechtsidentität in Einklang zu bringen. Mhm. Und ganz wichtig dabei ist, es ist ein Spektrum, ne? Also da steht auf der einen Seite der soziale Übergang, also neuer Name, andere Pronomen, vielleicht andere Kleidung. Mhm. Dann gibt es psychotherapeutische Begleitung, Hormontherapie und dann eben auch im Teil dieses Spektrums operative Eingriffe. Das machen aber nicht alle und nicht jede Transperson will das. Das ist total individuell, das wird sehr begleitet, entscheidet die Person selbst. Die Wissenschaft, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, es gibt ganz viele Studien dazu, was das mit vor allem mit trans- und nicht-binären Jugendlichen macht, wenn sie Zugang zu Gender-Affirming Care haben. Und das Ergebnis sind häufig deutliche Reduktionen von Depressionen und Suizidgedanken. Es gibt auch eine Meta-Analyse, wir verlinken euch diese Studien auch, die sagen, dass Hormontherapie auch eine Art Schutzeffekt gegen Suizidalität haben kann. Also es braucht noch mehr Langzeitstudien, das sagen die AutorInnen auch, um so klare kausale Aussagen zu treffen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Richtung, die sagt, das tut den Menschen gut, wenn sie Zugang dazu haben. Dann gibt es ja noch das Argument, oh, aber es gibt ja total viele Leute, die das bereuen. Das ist ja auch etwas, was viele Leute dann dagegen sagen, dass sie sagen, ja, die lassen sich dann, machen dann diese operativen Eingriffe und die bereuen das dann. Aber auch da gibt es,
oder?
Da gibt es nämlich auch Zahlen zu, da gibt es auch ganz viele Studien zu, zwischen 0,3 und 2%. bei Geschlechtsangleichen.
Gut, dass wir darüber geredet haben.
Und zum Vergleich, ja, bei Brustvergrößerung bei Cis-Frauen liegt die Reuequote bei 6-8% und bei Nasen-OPs bei bis zu 15%, ja. Also viel höhere Reuequote, aber da ist niemand, die sagt, oh, diese Eingriffe, da müssen wir Gutachtenpflicht und oder das zu einem Politikum machen. Ja, es gibt Reue, aber in der Regel, also jetzt bei Gender Affirming Care ist das in der Regel, wenn dann wegen unzureichender Begleitung, Ablehnung im sozialen Umfeld, medizinische Komplikationen und so weiter. Also
wie viel
längst nicht genug.
Bei Nasen-OPs?
Bis zu 15%.
Krass, das ist ja richtig viel. Ich wollte ja als Jugendliche relativ lange am liebsten, also es war völlig außer, also es war utopisch, dass ich das mal machen werde. Geld, alles so, Zugang und so weiter, ja, aber ich wollte so gerne eine Nasen-OP. Ich wollte so gerne eine andere Nase. Ich habe so mit meiner Nase gestruggelt, ne?
Ich wollte halt auch eine Nasen-OP, aber ja? Nicht, weil ich eine andere Nase wollte, sondern weil ich mir mit 18 aus Versehen eine Tür selbst ins Gesicht geschlagen habe und meine Nase gebrochen habe. Und ich habe jetzt hier so einen Hubbel. Den sieht man kaum, aber den fühlt man. Und den sieht wirklich niemand. Nur ich sehe das immer in Fotos. Und es stört auch nur mich. Ist auch rein kosmetisch. Also da Atemwege und so sind auch überhaupt nicht betroffen. Aber das wollte ich dann auch immer mal machen, diesen Hubbel korrigieren. Aber um meine alte Nase zurückzubekommen, nicht um meine neue.
Ich habe einfach eine große Nase. Ich habe auch große Augen und große Lippen. Aber das ist ja eher so ein gutes Schönheitsideal. Eine große Nase meiner Frau irgendwie nicht so. Und das war schon interessant. Jetzt gerade, wo du das mit den Nasen-OPs machst, habe ich natürlich nie gemacht. Was heißt natürlich nie gemacht? Also Leute, wer sich die Nase operieren möchte, operiert eure Nasen da. No judging, ne?
Deine Nase, ja, deine Entscheidung.
Ich habe ja nicht mal ein Tattoo und zwar nicht, weil ich kein Tattoo haben will, sondern weil ich Angst davor habe, dass ich es hinterher bereuen würde und dann habe ich halt ein Tattoo. Deswegen habe ich kein Tattoo.
Bei mir genauso.
Und mit der Nase wäre das ja genauso und die ist ja mitten im Gesicht. Also das ist noch schlimmer und so.
Ja, aber es gibt halt auch viele Menschen, die das dann hinterher bereuen. Na gut. Aber ich wollte auch noch auf eine andere Komponente zu kommen.
Zu Pride von meiner Nase gesprochen habe.
Genau, und zwar die rechtliche Komponente. Also einerseits gibt es seit November 2024 das Selbstbestimmungsgesetz, dass wer seinen Namen oder seinen Geschlechtseintrag ändern will, kann zum Standesamt gehen. Da gibt's kein Gutachten, kein Gericht, keine jahrelange Prozedur. Also da gibt's halt wirklich schon Fortschritte, was das Papier betrifft quasi. Und wenn es aber um medizinische Unterstützung geht, Hormontherapie, Operationen und so weiter, da kämpft man sich weiterhin durch Kassenanträge, Einzelfallprüfungen, Gutachten, Wartezeiten. Krass, viele Leute müssen das auch aus eigener Tasche bezahlen. Nicht-binäre Menschen sind im medizinischen Kontext rechtlich kaum anerkannt. Je nachdem, wo man in Deutschland lebt, sieht die Versorgungslage auch völlig anders aus. Also da gibt es auch da gibt's auch sehr große Unterschiede. Und wo ich eigentlich drauf zu sprechen kam, wo ich dann mit der Türkei angefangen habe, ist diese Doppelmoral, ne? Also es gibt Cis-Menschen, also sprich Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Und die verändern ihren Körper die ganze Zeit. Also Männer fliegen in die Türkei für Haartransplantationen, Frauen lassen Brüste vergrößern, Fett absaugen, Hormontherapie bei niedrigem Testosteronspiegel, Frauen in den Wechseljahren bekommen Östrogen. Das ist alles Kassenleistung, ist vollkommen normal. Also jetzt nicht Haartransplantation, ist nicht Kassenleistung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber
das war auch
das wird überhaupt nicht hinterfragt. Das machen Leute, um sich wohler zu fühlen in ihrem Körper. Wir nennen das dann nicht Gender Affirming Care. Und bei Gender Affirming Care ist das häufig so ein riesenpolitisches Thema. Sollen die Leute das dürfen? Diese Doppelmoral fand ich einfach nochmal ganz interessant aufzuzeigen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen von Höcksken auf Stöcksken, von CDU-Broschüre über Türkei-Reisen. Die sind ja all-inclusive, ne?
Ist ja mit
Flughafentransport.
Waren heute,
ne? Ja.
So. Der Flughafentransport, Hotel und
ist
Frühstück
drin.
War da mit bei, ne? Im
genau.
Preis inbegriffen.
Tja,
das
machen wir auch schon Werbung. Gibt uns Prozente.
Wenn ihr Interesse habt, wir können euch da was vermitteln.
Wir kennen Leute, die Leute kennen. So.
Wir kennen Leute, die Leute kennen und gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, aber das ist echt nochmal interessant. Ich finde gar nicht von Höchstchen auf Stöckchen, weil das zeigt so diese Zusammenhänge darin. Ne? Also das ist akzeptabel und gesellschaftlich und auch strukturell und institutionell, wenn wir von Kassenleistungen sprechen, was ist da auch, was wird bezahlt ohne großen Tamtam drum zu machen und was halt nicht. Und gerade bei Transmenschen, also als wir da abends saßen, ne, war auch eine Transperson ja auch mit dabei und so. Und das finde ich auch nochmal dann so krass, wenn du halt damit, wenn du mit sehr diversen Leuten zu tun hast, kriegst du halt auch sehr diverse Perspektiven. Und deswegen appelliere ich auch immer an alle Kirchenmenschen, sucht euch einfach diverse Freundinnenkreise, weil es einfach euer Leben bereichert. Also das finde ich immer so interessant. Ich frage manchmal auf Antirassismus-Workshops und so, oder frage ich, naja, wer sitzt denn bei euch am Tisch, wenn ihr Geburtstag habt? Und dann sind Leute oft so, also eine sehr homogene weiße akademische Gruppe oder so, ne? Heterozis und so weiter. Und naja, und das war ja auch so ein Moment, wo das nochmal dann so klar wurde durch unterschiedliche Perspektiven oder jetzt gerade, wo du das so erzählst nochmal, weil ich halt so denke, ja, bei den einen ist es anerkannt, bei den anderen nicht. Und die anderen, die sowieso, also als Transperson, hast du doch sowieso so viele Struggles. Und dann musst du da auch noch kämpfen und dich rechtfertigen. Also als ob...
Und es gibt ja diese Studien, die zeigen, dass es einen enorm positiven Effekt hat, wenn man Zugang dazu hat.
Ja, krass. Und wenn ich so rede, übrigens, dann merke ich, und gerade auch, ich habe ja bei vielen, dann habe ich sowas gesagt und dann bin ich wieder so zurückgerudert und habe gesagt, naja, aber nicht alle und nicht alle Konservative und auch jetzt, wenn ich so über Transmenschen rede und so, dann merke ich in mir übrigens, durch vieles Feedback, was wir so auch bekommen haben. Wir sind ja jetzt mit unserem Stachel und Herz-Account auch sichtbarer und haben auch viel Kritik bekommen und sind uns da viel in Konflikten ausgesetzt. Und das funktioniert auf dem Stachel und Herz-Account für mich schon wesentlich besser. Du hast gerade ja am Anfang auch nochmal angedeutet, dass so überwältigend war und so. Und trotzdem merke ich, wie gehemmt ich gerade spreche hier im Podcast, weil, und das will ich eigentlich gar nicht, da muss ich nochmal drüber nachdenken, weil ich mich ehrlich so frage, wie geht's mir eigentlich mit den Kritikpunkten, die wir so bekommen, ne? Wie geht's mir damit innerlich? Und damit will ich gar nicht sagen, schreibt uns keine Kritik mehr, weil ich natürlich auch vieles dadurch lerne. Und damit meine ich jetzt nicht die Kritik, der Hartl ist so toll und der ist total feministisch und ihr seid so böse. Also das meine ich gar nicht. Ja, mit diesen Kommentaren kann ich umgehen. Wenn die richtig menschenverachtend sind und beleidigend, dann mache ich da ja, haben wir ja auch drüber geredet, mache ich da ja gar keinen langen Hehl draus, weil ich so denke, löschen, blockieren und tschüss. Also da soll nicht jemand in unser Wohnzimmer kommen und da einfach mal seinen Müll abladen. Ich lasse auch keine Arschlöcher zu Hause in mein Wohnzimmer rein, die da einfach nur Müll abladen. Die werfe ich auch raus. Er wird auch jede andere Person vermutlich so machen. Deswegen habe ich damit bei Instagram überhaupt gar kein Problem. Wir brauchen übrigens dringend eine Netiquette, damit wir da so darauf verweisen können. Habe ich bei Yid letztens im Podcast gehört. Und dann ging es darum und ich mache das jetzt mal. Ne? To-Do-Liste. Steht auch schon auf meiner To-Do-Liste. Jedenfalls... So, da habe ich ja gar kein Problem damit, zu löschen und zu blockieren und so, die meine ich jetzt gar nicht, ne? Also da muss ich, glaube ich, auch sagen, im Laufe der letzten Jahre bin ich da auch einfach abgehärtet, ne? Also, dass ich da so denke, an euch verschwende ich meine Lebenszeit nicht mehr. Aber dann gibt es ja die, mit denen wir auch so gut sind, die wir ja sogar zum Teil kennen. Oder auch treue HörerInnen, die uns dann auch kritische E-Mails, kritische DMs und so schreiben. Am allerschlimmsten finde ich kritische öffentliche Kommentare von Menschen, die, also da muss ich wirklich sagen, das ist für mich eine Grenze, weil ich so denke, ey, du hast meine WhatsApp-Nummer, Signal, du hast 101 Kanäle, über die du mich erreichen kannst. Wir stehen auf derselben Seite. Wir setzen uns beide für Gerechtigkeit innerhalb und außerhalb der Kirche und Gesellschaft ein. Und du kackst einen Kommentar öffentlich darunter, um mich zu kommentieren. Da denke ich mir so, warum? Also, wo ist der Mehrwert davon? Ne? Also mache ich doch auch nicht, weil ich doch ganz genau weiß, wenn man öffentlich Position bezieht, und gerade über Diskriminierung, Macht, Unterdrückung und so weiter spricht, dann bin ich doch selber, ich weiß doch, mit wie viel Scheiß ich bei Social Media konfrontiert bin, da kacke ich doch nicht noch daneben. Also ich verstehe das, das verstehe ich wirklich nicht. Gibt's auch, ja, sag mal.
Und das ist aber auch so dieses, das sind ja häufig auch Leute, die so eine Härte abbekommen. Die kriegen ja auch solche Kommentare.
Genau, und deswegen verstehe
ich. Und das wundert mich dann, dass sie diese Härte dann auch so weitergeben. Mhm. Weil du weißt doch, wie es sich anfühlt.
Mhm. Ja.
Du weißt, wie es sich anfühlt, so angekackt zu werden in der Öffentlichkeit von angeblich Leuten, die dir wohlgesonnen sind. Und dann machst du das auch. Warum?
Und das kann ich halt eben überhaupt nicht, das kann ich nicht so nachvollziehen. Und dann gibt's ja aber auch Leute, die schreiben uns persönlich.
Mhm.
Und das, da lerne ich auch richtig, die haben auch, die haben alle einen Punkt, da lerne ich auch draus. Und trotzdem merke ich in mir, ich rede ja auch selber viel beim Thema Rassismus über Abwehrmechanismen und ich merke so einen Widerstand in mir, ne? Zum einen, ja, total gut. Zum anderen, ganz ehrlich jetzt hier unter uns, ne? Wir sind hier unter uns, ne? Ich sehe auch oft bei vielen Menschen, die mir wohlgesonnen sind und denen ich wohlgesonnen bin, in einer mehrheitlich weiß dominierten Kirche, die sich für das Gute einsetzen und auch Diskriminierung sichtbar machen, auch intersektional und so weiter, ja, die auf der guten Seite der Macht stehen, ja, so wie wir.
Okay, Star Wars.
Letzten Monat nicht Star Wars Monat oder so, naja, egal.
Mm-hmm. May the Force be with you.
Ja, genau. Und da denke ich mir, ganz oft sehe ich da auch rassistische Narrative oder irgendwas, was so, was die selber, glaube ich, gar nicht sehen. Ne? Sowas, wie du am Anfang gesagt hast mit den Leuten eine Stimme geben oder irgendwie so.
Ja.
Ne? So, also sowas, ne? so Kleinigkeiten, ja, die sehe ich halt und die sehen die dann nicht. Und dann denke ich ganz oft so, choose your fights.
Ich könnte was sagen, aber muss ich es? Ja.
A, ich sag nichts, weil... ich habe jetzt auch weder Kraft noch Zeit noch irgendwie so. Klar könnte dir das jetzt auch, du könntest daraus was lernen, ich könnte dir einen Gefallen tun, so kann ich es auch sehen.
Aber ist das jetzt gerade dran?
Genau.
Also für dich und für mich.
Bist du nicht mit genug Scheiß konfrontiert, muss ich da jetzt auch noch reingehen so und dann lasse ich es lieber. Gar nicht aus Trotz, gar nicht, sondern wirklich wohlwollend auch. Mhm. Ja, weil ich so denke, okay, irgendwann vielleicht ergibt sich mal was und dann werde ich mal sowas sagen und so, aber nicht jetzt so. Weil ich sehe ja, da passiert schon genug anderer Mist, da muss ich nicht auch noch drauf klöppeln so. Und das ist schon auch was, wo ich mich gefragt habe, ist das ein Abwehrmechanismus in mir, dass ich das so denke?
Warum weißt du, wie oft ich mich schon bei dir zurückgehalten habe, wenn du bloß wüsstest,
oder
was
ist
ich
das
bei
so
dir alles krickeln kann.
Genau. Oder ist das so ein, ja, weiß ich auch nicht. Oder kann ich es einfach nicht, bin ich einfach doof und kann das nicht einfach dankbar annehmen, dass ich jetzt was lerne, weil das ist ja sehr wertschätzend formuliert.
Und apropos dankbar annehmen, also das gibt es ja auch, ne? Leute, die sich wirklich Zeit nehmen, uns eine E-Mail zu schreiben, erstmal sagen, wie unglaublich wertvoll sie unsere Arbeit finden, wie gerne sie den Podcast hören und dann eine Kritik äußern, von der ich wirklich was lerne, das hatten wir letztens erst, von der ich wirklich was lernen kann, wo ich wirklich sagen muss, ja, hast total recht, habe ich in dem Moment nicht gesehen. Das ist eine neue Perspektive für mich. Ich kann es total nachvollziehen. Vielen Dank dafür. Und tut mir leid. Das gibt es halt auch. Und es ist so, ich weiß nicht, ob der Spruch, der Ton macht die Musik, ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber es ist schon auch so. Also wenn man das wertschätzend verpackt und das auch auf eine gewisse Art und Weise und nicht einfach so hinrotzt und sagt, und da gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, was das vielleicht mit mir macht, sowas zu lesen, dann ist das schon auch wirklich die Frage, was ist deine Intention dabei?
Genau, vielleicht mal kurz ein Beispiel. Ich habe auf meinem Instagram-Account, weil wir machen ja ein Tippspiel zur WM, ne, mit dem Kollegium in der VM und das werde ich ja gewinnen. Deswegen brauche
ich. I think not. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe die Vorrunde schon komplett durchgetippt, weil ich mache das mit Bauchgefühl. Fakten brauchen mich nicht zu beeinflussen. Ich weiß, dass ich gewinnen werde und ich weiß es auch, wie das wird und deswegen habe ich komplett die Vorrunde schon durchgetippt.
Okay, das habe ich auch meinem Mann erzählt. Der fand das auch komisch, dass du jetzt schon die. Und der ist ja.
Das ist aber meine Gewinnstrategie und die wird aufgehen.
Im Gegensatz zu dir und mir kennt er sich ja mit Fußball aus. trotzdem werde ich ja gewinnen. Auch ohne seine Hilfe übrigens, ne?
Also aha, jedenfalls, ohne seine Hilfe, das glaube ich nicht.
Ich sitze doch nicht abends mit dem auf der Couch und tippe Fußballsachen. nee.
Aber ich dachte, du willst gewinnen. Dann hast du auch noch einen Experten bei dir zu Hause.
Ich gewinne, nicht er.
Ach so,
gewinnt.
Nicht
ich
er. Gewinnt. Ah, verstehe.
So, pass auf. So, jedenfalls habe ich dann ja, das war ein bisschen funny auch, ne, in meinen Instagram-Stories habe ich dann so eine Abstimmung gemacht. Ich hatte super Namen, ja. Also Mojo FC, Stachel und Tor und Stachel im Herz. So, und das waren meine Namen.
Stachel ja, im Herz? Nein.
Stachel im Netz.
Im Netz, ja. Oh Gott, Stachel im Herz.
Ja, danach hatte ich einen Stachel im Herzen, pass auf. Dann mache ich so eine Abstimmung und dann war so die erste Runde Abstimmung, 30%, 30%, 30%, überhaupt nicht hilfreich. Ja, super. Ne? Habe ich nochmal mit denen, die jetzt 32% oder so hatten, war dann Stachel und Tor und Mojo FC, ja. Habe ich nochmal eine Abstimmung gemacht, so. Und dann kam eine Person in meine Instagram DMs geslidet und schrieb dann nur, WM-Boykott. So, also du musst die WM boykottieren, wie kann man nur? Und das ist eben so ein Punkt, ne? Ich sehe den Punkt, wirklich.
Total.
Der Ausstrahlungskontext ist schwierig.
Ja. FIFA ist schwierig, die ganze Korruption
FIFA
dabei.
Ist schwierig. Mhm. Ja. Gleichzeitig lebe ich in dem Wissen, dass ich hier in dieser Zeit, an diesem Ort, und das machen wir alle, die wir uns aus Deutschland deutschsprachige Nachrichten schreiben. Wir machen alle Fehler. Wir leben alle auf Kosten anderer. Das soll jetzt kein Freifahrtschein sein, aber ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich keins dieser WM-Spiele überhaupt ganz gucken.
Ich stehe doch nicht um 3 Uhr morgens auf, um irgendwie Paraguay gegen Marokko zu gucken.
Und selbst wenn Menschen, mein Mann wird es ja vermutlich tun.
ist auch vollkommen okay. Ne? Also wenn Fußball euer Ding ist, dann stellt euch einen Wecker und guckt euch die Spiele an.
Und selbst denn, genau, ja. Also we listen and we don't judge, ja. Also es ist so, mach das, dann guck die WM. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, wir machen sowieso alle Fehler. Und ich glaube auch positiv formuliert, wir tragen alle doch auch, gerade wenn wir über Macht, Unterdrückung, Ausbeutung und so weiter reden. Wir tragen alle unseren Teil dazu bei, in unserem Maße, so wie wir können, diese Welt ein wenig gerechter zu machen. Und wenn es jetzt mal nicht die WM ist, dann ist es nicht die WM. Dann tust du deinen Teil an anderer Stelle. Wer bin ich, darüber zu urteilen und so weiter. Jetzt weiß ich natürlich, klar, wir stehen in der Öffentlichkeit, da muss man dann auch nochmal sagen und ihr habt eine besondere Verantwortung und so. Stimmt auch. Und wir haben ja auch schon mal zur WM in Katar, haben wir auch eine Folge gemacht zum WM-Boykott und so. Und das ist auch wichtig und das ist gut, dass es sowas gibt. Aber ich habe so einen Namen gesucht für ein Tippspiel. Also ich bin nicht FIFA.
It's not that deep, Leute.
Wie nennt man das? So, also so,
genau. Du hast keine Bestechungsgelder aus Katar angenommen.
Ja, also wo ich so denke, ey, das war, weißt du, irgendwie 3000 Leute fanden es witzig in meinen Instagram Stories, weil es einfach witzig war, weil ich einfach witzig bin. und dann kam immer wieder wenn ich was gepostet habe, WM-Boykott. Auch keine ganzen Sätze, ne?
Ja.
Yeah. Wo ich so denke, so, ja, ich habe es doch jetzt gelesen, ist gut jetzt, reagiere ich auch übrigens nicht drauf. Und dann war das Witzige mit dieser ganzen Abstimmung, das muss ich jetzt auch nochmal kurz erzählen. Dann wollte ich bei Tipkick, da wo wir tippen, ne, wollte ich den Namen eingeben, ne? Dann gebe ich ein Stachel und Tor, wollte ich dann heißen, ne? Gebe ich ein Stachel, Unzeichen, Tor. Sagt Tipkick mir, Sonderzeichen.
Keine Sonderzeichen!
Dann dachte ich, okay, ich schreibe das und aus. Schreibe ich Stachel, Leerzeichen und Leerzeichen, Tor.
Sagt keine Tipkick Leerzeichen. Mir.
Keine Leerzeichen. Naja, ich heiße jetzt Mojo FC und damit werde ich Tippkick-Meisterin. Yay. Und das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, ja, die, ich weiß, du musst gleich arbeiten. Und was ich aber total interessant, also wird nur zum Thema Konflikte und wie geht man damit um, ne? Ich höre ja, weil wir ja alle wissen, höre ich ja Kaulitz-Hills.
Yes.
Und Tom und Bill wollen schon seit langer Zeit Angela Merkel einladen in ihrem Podcast, ne? Ah. Und sie haben das Büro auch schon angeschrieben und so weiter. Und die Angela, die ghostet die einfach, ne?
Und ice cold.
Dann war die Angela, war dann im WDR-Interview für 6:30, also Nachrichtenpodcast. Und da hat sie dann, da wurde ihr die Frage gestellt, in 10 Jahren werden sie die Kaulitz-Brüder. Und da musste sie den Satz.
Punkt, Punkt, Punkt. Enden. Okay. Mhm.
Und dann sagte sie, immer noch nicht im Podcast besucht haben.
Oh,
ich finde es auch
burn.
Grammatikalisch finde ich das faszinierend, wie man diesen Satz so beenden kann.
Ja, das ist, sowas gibt die deutsche Sprache dann her, ne? Und ja, sie meistert
und
dir.
Sie ist einfach so, das kam einfach so aus ihr raus, ne?
Perfekt.
Aber das war natürlich so ein Korb öffentlich. Die hat die so, und dann, wie sie so ist, ne? Ich mag sie ja, seitdem ich ihr Buch gelesen habe, sehr gern, ne? Und dann mit so einem, so charmant, mit so einem leichten
Ja, ja, Lächeln. Nicht gemein, genau. Mhm.
Genau. Und dann hat sie noch irgendwie so ein bisschen scherzhaft gesagt, naja, die seien ja jetzt auch mit Wetten, das total beschäftigt und so weiter und so fort. Und das ging total in der Presse rum, alles, ne? Angela Merkel cancelt oder lässt die Kaulitz-Brüder abblitzen und so, ne? Und dann haben Bill und Tom sich in der Woche danach auch darüber unterhalten und Bill war echt richtig traurig, ne? Richtig enttäuscht, ja? Und sagte so, das hätte sie auch ein bisschen netter formulieren können und so. Und Tom hat das ein bisschen lockerer genommen und meinte dann irgendwie so, Merkel hat ja wohl, ein Problem mit, ach, keine, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls hat er das ein bisschen lockerer genommen und so Scherze darüber gemacht. Ich kann es gar nicht mehr genau wiedergeben. Und jedenfalls fand ich das so schön, weil Bill hat geäußert, dass er verletzt war. Tom hat darüber gescherzt. Und am Ende waren beide aber auch nicht so sauer und nicht so hart, ja, sondern irgendwie enttäuscht, aber trotzdem mit Humor. Fand ich einfach eine schöne Art und Weise, damit umzugehen.
Aha.
Und da musste ich halt an manches so denken, womit wir jetzt umzugehen haben. Aber das kommt halt mit dem Erfolg, ne? So ist es halt. Auf die Schattenseiten. So, wo wir gerade bei herzlich sind. Sollen wir zum Herz kommen?
Ja.
Etwas fürs Herz.
Es gibt ja das Jugendwort des Jahres, ne? Da gibt's ja diese eine Tagesschau-Sprecherin.
Ja, irgendwie von Langscheid.
Nicht, heißt.
Susanne Daubner! Woo! I love her.
Daubner, Dagmar, naja, komm, ich war nah dran. So, jedenfalls gibt es ja dieses Jugendwort des Jahres und das wird ja, also ich meine, die machen das schon sehr charmant, wie sie das dann so sagt, aber da ist ja auch so ein bisschen was Adultistisches drin, ne?
Ja, die Jugend von heute, die nicht richtig reden kann und was die so für Begriffe sich
so
ausdenken.
Komisch.
Ja,
genau. Und das finde ich so toll. Kennst du Levi Pinnell?
Nee.
So ein junger Influencer. Ah. Und der hat schon letztes Jahr, hat er das Boomer-Wort des Jahres gewählt. Mega witzig. Und letztes Jahr war übrigens das Boomer-Wort des Jahres. Sag mal, weißt du, was manche sagen zu ihrem Geburtsjahr? Wenn man sagt,
Baujahr.
Ja.
Ich bin Baujahr 1985, ja, genau.
Welches Baujahr bist du? Das war letztes Jahr das Jugendwort und dieses Jahr hat er dann so ein paar Sachen schon zur Abstimmung gestellt und das war einfach mega, mega witzig. Zum Beispiel statt Werbung,
ne?
Reklame.
Ach echt? Ist das sowas generationsmäßig?
Oder wenn du jetzt nicht weißt, ob du den sechsten oder den siebten Monat meinst, die ja sehr ähnlich klingen, dann sagen
Ah, Juno, Juli. Ja, genau. Oder zwei.
Juno, Juli.
Zwei. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Genau. Und das
oder kennst du das, wenn, apropos Zahlen, kennst du das, wenn Boomer ihre Telefonnummer durchgeben? Die sagen dann nicht irgendwie 8904, sondern sagen dann irgendwie 8904 oder so. Kennst du das?
Nee, das geht
351 und dann dreimal die 5 oder so. Es ist ganz schwierig, da dann immer mitzukommen. Ist auch so ein Boomer-Ding.
Ich habe mich auf jeden Fall angesprochen gefühlt, weil ich bin ja kein Boomer, aber mein kleiner Bruder, der ist 15 und der nennt mich ja oft Boomer, ne? Also sehr oft Boomer. Der nennt mich, glaube ich, öfter Boomer als Sarah.
Also und, du kratzt an der Grenze zu Gen X, aber du bist kein Boomer.
Nein, aber für ihn ist das natürlich witzig, weil
ist alles
viele,
gleich.
Sachen, viele Sachen, die er so macht und die, wie er so redet und so, das ist für mich wirklich weit weg. So. Mhm. Und weil er das dann total witzig findet und so. Naja, jedenfalls fand ich das total lustig. Und wir können auch mal jetzt so eine Umfrage machen. Machen wir auf Instagram. Neue Boomer-Wörter. Was sind eure liebsten Boomer-Wörter? Das machen wir. Also achtet auf unsere Stories, da machen wir das. Und jedenfalls fand ich das total schön und das fand ich einfach auch nochmal so einen schönen Umgang, auch mit Dingen umzugehen, sie auch mit Humor dann weiterzubringen.
Humorvoll vor allen Dingen und nicht böse, ja, einfach.
Genau. Das ist einfach super witzig. Und das finde ich einfach richtig schön. Das ist,
was sich neckt, das liebt sich.
Das ist unser Herzchen hier diese Woche. Ja.
Schön, jetzt dass ihr da wart. Ich muss wirklich, ich bin nicht voll dran. Ich muss noch rübergehen zu Brot. Mhm. Genau. Schön, dass ihr da wart.
Dir wünsche ich noch eine schöne Zeit in Berlin. Komm
Dankeschön.
Gut wieder zurück. Die Bahn, die fährt ja gerade.
Ich habe gestern 7 Stunden gebraucht, ne? 7 fucking Stunden, Entschuldigung, mit Bus, mit Schienenersatzverkehr, allem Pipapo.
Ist einfach richtig Verspätung. Schön, im Ruhrgebiet zu leben.
Ja.
Ja, gute Heimfahrt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche die ein langes Wochenende haben. In manchen Bundesländern gibt es ja Fronleichnam, in unserem zum Glück auch als Feiertag.
Wir sind katholisch genug für Fronleichnam. Arbeiten.
Wir machen ja Live-Podcast am Freitag in Hessen auf dem Jugendkirchentag. Da sind wir dann die cool. Boomerinnen auf der Bühne, ne? Die haben uns Boomerinnen eingeladen, die Jugendlichen.
Ja, aber die haben uns eingeladen, also ja. Offensichtlich.
Wir sind coole Boomer. So, und euch allen, habt's fein, wir haben euch lieb, bleibt da, bleibt uns treu. Wir bleiben euch auf jeden Fall treu.
Warum winke ich? Ihr seht mich doch gar nicht.
Winke, tschüssi, tschüssi, ciao, ciao, Bussi.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.